Ja, herzlich willkommen zu den Lehr- und Lernsystemen. Es sind nicht besonders viele Leute da. Ich weiß nicht, woran es wirklich liegt. Hoffentlich nicht daran, dass wir einen Podcast aufzeichnen. Aber es ist ausreichend jedenfalls, dass wir jetzt mal uns gut unterhalten können drüber. Vom Thematischen her geht es ja nun eine ganze Zeit lang über fachfremde Gebiete. Das wird in der Vorlesung auch so ein bisschen dominieren, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich irgendwie ein Medieninformatik-Thema, aber wenn man sich jetzt rein auf die Informatik-Inhalte über die Gestaltung multimedialer Lehr- und Lernsysteme konzentrieren würde, erstens gibt es da nicht so furchtbar viel und es ist auch irgendwie nicht verankert dann. Ne? Man muss ja wissen, warum man bestimmte Dinge macht. Deswegen, also gerade heute und nächste Woche, eine ganze Reihe von Dingen, die aus der Psychologie kommen, in die ich mich natürlich auch nur eingelesen habe und wo ich Ihnen sozusagen nur Hinweise geben kann und einen Überblick geben kann aus der Sicht eben eines Informatikers. Es geht also um Lerntheorien und die Überschriften stehen hier. Also was ist Lernen überhaupt? Da haben wir uns schon ein ganz kleines bisschen in der allerersten Einführung unterhalten und dann gibt es verschiedene Lerntheorien, insbesondere die drei, die da stehen, Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus, sind klassische Bezeichnungen für Lerntheorien, die man einfach auch kennen sollte. Das letzte Thema, Lernen als sozialer Prozess, ist dann ja so ein bisschen ein zeitgemäßes, abrundendes Thema, nicht wirklich eine ganz spezielle Theorie. Wenn man so sich einlesen will in das Thema, dann habe ich schon ein paar Mal gesagt, gibt dieses Buch von Holzinger, der Band 2, den wir sonst immer ausgespart haben, eigentlich einen ganz netten Überblick in deutscher Sprache. Wenn man in die Tiefe gehen will, gibt es sehr viele Bücher. Ich habe einfach ein Buch sehr intensiv durchgearbeitet und werde mich in den Vorlesungen auch an dem orientieren. Andere Materialien fließen schon auch ein. Aber so die Hauptorientierung für mich ist dieses Buch, ein amerikanisches Buch, An Introduction to Theories of Learning, was ein klassisches Lehrbuch einfach in dem Bereich ist. Also fangen wir an beim Lernen ganz allgemein. Was ist Lernen? Und die Definitionsfolie hatte ich schon mal da, darum geht es vielleicht ein bisschen schneller. Also Lernen ist ein Prozess auf jeden Fall. Bei Lernen passiert etwas und es verändert sich etwas. Und eine interessante Frage ist, was verändert sich eigentlich? Und da kommen wir schon auf Stichworte, die in diesen Theorien eine Rolle spielen. Es verändert sich vermutlich das Verhalten. Also jemand verhält sich, nachdem er was gelernt hat, in einem gewissen Sinn anders und sei es nur, dass er auf eine Frage anders antwortet. Möglicherweise verändert sich aber auch was anderes noch, nämlich sowas wie Wissen, was zunächst mal von außen nur schwer beobachtbar ist. Ob jemand etwas weiß oder nicht, kann ich vielleicht rauskriegen. Ja, ich kenne diese Prüfungssituation, indem ich ihn bestimmte Sachen frage, aber es ist nicht notwendig, dass ich alles Wissen, was jemand hat, eben wirklich durch Beobachten seines Verhaltens rausbekommen kann. Das ist so eine Frage, ob es das gibt, Wissen unabhängig vom Verhalten. Ja, wenn man die amerikanischen Definitionen anschaut, in der englischsprachigen Literatur, dann ist so die bekannteste vielleicht Definition, die man hat, von Kimball 1961. Learning is a relatively permanent change in behavioral potentiality that occurs as a result of reinforced practice. Die ist so ein bisschen von einer Lerntheorie geprägt, ganz deutlich. Also wenn man die Theorien schon kennt und den Satz liest, dann merkt man, dass da ganz deutlich eben das Wort Behavior eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, es geht irgendwie ums Verhalten, um immerhin potenzielles Verhalten, ja, sozusagen die Fähigkeit, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Und es steht hier as a result of practice, also es wird im Wesentlichen geübt und es kommt dieses Schlüsselwort Reinforcement vor, also Verstärker auf Deutsch, von verstärkter Übung und das ist ganz typisch eigentlich für eine ganz bestimmte Schule, die wir anschauen werden, also ein Teil des Behaviorismus, im Wesentlichen der Tradition von Skinner, an der das sich anlehnt. Also das ist eine spezielle Sicht und das passiert einem immer wieder, wenn man Definitionen liest in dem Bereich, dass Menschen eben aus einer bestimmten Schule kommen, eine bestimmte Denkschule haben und aus der die Welt anschauen und dementsprechend auch eine bestimmte Terminologie benutzen. Das ist was, das für uns vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist an manchen Stellen in der Informatik. Da hat man teilweise so das Gefühl, es ist doch alles irgendwie objektives Wissen und es gibt nicht sozusagen verschiedene Schulen, wie man das verstehen kann. Wenn Sie ein bisschen genauer hinschauen, werden Sie feststellen, dass es das eigentlich in der Informatik auch gibt. Dass es Menschen gibt, die die Welt verschieden anschauen. Dass es Menschen gibt, die sagen, für mich sind eigentlich Programmiersprachen interessant und Spezifikationen. Na, wenn es sein muss, dann schreibe ich die halt irgendwie. Und es gibt andere, die sagen, für mich ist sowas wie eine Modellierungssprache was ganz Zentrales und aus der leite ich mein Programm dann nachher ab. Das sind eigentlich auch zwei verschiedene Arten, auf die Welt zu sehen. Eine mehr problembezogene, mehr ein bisschen technischere. Oder wenn Sie in der Informatik reinschauen, wie verschiedene Schulen wirklich in der formalen Beschreibung von Programmen existieren, dass wir mitgekriegt haben, wie sich Vertreter von Prozessalgebren und Petrinetzen gegenseitig sozusagen richtig streiten, wer den besseren Ansatz hat. Also da gibt es sowas schon auch. Und so ist es hier eben noch viel stärker. Es gibt Schulen, die sich zum Teil wirklich auch bekämpfen und wo Leute eben ganz klar sozusagen einer Richtung zugeordnet sind. Und die werden wir uns ein bisschen anschauen. Zu der Definition selber ist natürlich eine interessante Sache. Was heißt eigentlich relativ permanent? Also es soll sozusagen nicht bloß wohl das Kurzzeitgedächtnis sein, sondern eine längere Speicherung. Aber wir haben uns schon darüber unterhalten, dass alles, was wir lernen, auch vergessen werden kann. Also was das sozusagen eine dauerhafte Verhaltensänderung ist, wird oft auch nicht mehr als Lernen angesehen. Ja, und dann ist es so, dass es natürlich Dinge gibt, die wir lernen, ohne sie wirklich beabsichtigt zu lernen. Also das steht an zwei Stellen dort oben, schon in der Definition von Holzinger, gibt es unbeabsichtigtes, inzidentielles Lernen. Und hier kommt das nochmal, Incidental Learning. Das heißt, dass man Dinge lernt, ohne dass man sich sozusagen explizit diesem Lernvorgang aussetzt. Also es gibt keinen Beschluss, ich setze mich jetzt hin und lese ein Buch oder gehe in eine Vorlesung, sondern es passiert implizit. Indem man auf bestimmte Dinge sozusagen sensibilisiert wird, indem man sich an bestimmte Dinge einfach gewöhnt. Also ganz klassisch wäre eine fremde Sprache zu lernen, indem Sie sich in dem Land einfach aufhalten. Das können Sie gar nicht verhindern, dass Sie im Laufe der Zeit zumindest Vokabeln lernen oder auch irgendwelche Redewendungen. Ein ganz typisches Beispiel aus der Tierwelt, und wir werden viele Beispiele aus der Tierwelt jetzt auch finden, ist der Begriff der sogenannten Prägung, Englisch Imprinting. Und das ist ja hier ganz in der Nähe von München entwickelt worden von einem unserer Nobelpreisträger, Konrad Lorenz. Der hat sozusagen eine bestimmte Form von Lernen identifiziert, die ganz rätselhaft ist. Man hat nämlich eigentlich so eine Art genetische Vorprogrammierung bei Gänseküken zum Beispiel, mit denen er das ausprobiert. Aber die Vorprogrammierung ist sozusagen da für einen Lernprozess. Also das erste Lebewesen, das die sehen, oder eigentlich das erste bewegte Ding, das die sehen, sobald sie überhaupt sehen können, nachdem sie irgendwie geschlüpft sind, das betrachten sie als ihre Leitfigur, an dem sie dann mit bestimmten auch wohl angeborenen Reflexen sich orientieren, zum Beispiel hinterherlaufen. Und dieses Bild zeigt es ganz typisch, dass der Konrad Lorenz eben zeigen konnte, dass wenn er statt der Gänsemama da als erster bei den Küken ist und sich bewegt, dass die ihn dann ganz selbstverständlich so behandeln, wie sie sonst ihre Gänsemutter behandeln würden. Und das geht auch mit Gegenständen zu einem gewissen Grad, dass die das einfach darauf geprägt sind und ihr ganzes Verhalten darauf ausrichten. Ja, das ist jetzt die Frage, ist das Lernen, was die da machen? Es gibt auch einen Begriff Unlearned Behavior, also nicht gelerntes Verhalten, das einfach da ist, man hat keinen Lernvorgang in dem Sinn. Aber so ein bisschen einen Lernvorgang sieht man ja, das ist der Moment, wo sie sozusagen geprägt werden, der ist ja beobachtbar. Also Reinforced Practice gibt es da bestimmt nicht. Also dass das geübt wird, wem die nachlaufen und irgendwas verstärkt wird beim Üben, belobigt oder sowas, kommt alles überhaupt nicht vor. Aber sie machen eine bestimmte Erfahrung. Also man sieht schon, dass es bestimmte Begriffe des Lernens gibt, die eigentlich in diese klassischen Definitionen schwer einzubauen sind. Und das wäre jetzt in diesem Buch von Hergenhan Olsen eine Definition, mit der die arbeiten. Man sieht, das baut auf der vorherigen Definition auf. Also eine relativ dauerhafte Änderung im Verhalten oder dem Potenzial für zukünftiges Verhalten, die aus Erfahrung resultiert. Und dann kommt noch was dazu, was sozusagen auch ein Argument ist, dass viele Kritiker an dieser ersten Definition gesagt haben, und es kann eben, die Verhaltensänderung kann nicht zu vorübergehenden Körperzuständen einfach zugeordnet werden. Also wenn jemand krank ist, übermüdet ist, irgendwelche Medikamente genommen hat, dann verhält er sich natürlich auch irgendwie anders. Und das ist nicht das, was wir unter Lernen verstehen wollen. Also man sieht schon, es ist ganz schön verzwickt, überhaupt eine Definition fürs Lernen zu finden. Und wir wollen jetzt computergestütztes Lernen unterstützen und müssen uns jetzt mal überlegen, was wir dazu eigentlich über das Lernen wissen müssen. Also das erste Mal, ich glaube, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir das Lernen selber nicht verbessern können in dem Sinn. Unsere Systeme ändern nichts an der schlichten Tatsache, die sich durch alle diese Theorien letztlich zieht, dass derjenige, der lernt, einfach immer der Lernende ist. Das ist eine Leistung des Individuums. Wir können den oder diejenige bestenfalls darin unterstützen, besser zu lernen, schneller zu lernen, mit höherem Wirkungsgrad zu lernen, die Sachen länger zu behalten, solche Dinge. Aber wir können auf keinen Fall natürlich sozusagen diesen Nürnberger Trichter bauen, wo es sozusagen einfach gelernt wird. Wir können eine ganze Menge tun. Wir haben eine Chance, die Sachen sorgfältig aufzubereiten, weil wir gerade computergestützte Materialien eben langfristig planen können. Wir haben Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit zu erwecken, was ganz wichtig ist in vielen didaktischen Konzepten, Leute sozusagen irgendwie aufzuwecken, dass sie bereit sind, auch sich in irgendeine Tätigkeit zum Beispiel zu stürzen, bei der sie was lernen. Und wir haben den Riesenvorteil, und das ist vielleicht der größte Vorteil von diesen computergestützten Systemen, dass Computer einfach sehr geduldig und auch natürlich irgendwie anonym und eben nicht menschlich sind, was eine neue Lernsituation ermöglicht, dass Leute eben, wenn sie Probleme haben, irgendwas zu üben, zu lernen, auch sich halt dreimal so lange hinsetzen können wie ein anderer und das geduldig mit dem durchüben können, ohne dass irgendwie ein Lehrer ungeduldig wird oder sie sich vor irgendwelchen Kollegen schämen, die schon längst mit allem fertig sind, sie müssen immer noch arbeiten. Das ist vielleicht die größte Stärke, die wir bei der computergestützten Seite haben. Nachteil ist natürlich, dass wir keine Steuerung haben durch einen menschlichen Lehrer. Ja? Woran wir da hinkommen, ist, dass bei dieser Diskussion, ist, dass es eben doch ganz verschiedene Lernsituationen gibt, die man unterstützen will. Wenn jemand Vokabeln lernt zum Beispiel, dann ist es vermutlich nicht notwendig und sinnvoll, so ein Szenario zu haben wie Sie. In dem Moment, wo wir aber, als Beispiel ist ja in der Medizin, wo wir sozusagen Fallstudien durchsprechen und Problemlösungskompetenz irgendwie erreichen wollen, dass man, was weiß ich, die richtige Diagnose stellt oder sowas, da kann es sogar wohl gefährlich sein, sich bloß auf so einen Rechner zu verlassen, weil eben jeder Fall ja irgendwie anders ist oder man hat dann immer diesen Standard vorgedachten Fall, aber in Wirklichkeit will man eben wieder neue Fälle erleben. Und da kommt genau der Punkt, der hier steht, eben die Begleitung durch den menschlichen Lehrer rein und was, also so ein Fachbegriff, wir haben das Blended Learning zum Beispiel, dass man also den Menschen als Lehrperson und computergestützte Dinge zusammenfügt. Das ist also eine gute Bemerkung. Das heißt, es kommt jetzt auch, passt ganz gut eigentlich zu dem, was jetzt weiter folgt, nämlich irgendwie gibt es ganz verschiedene Lernsysteme. Sie haben auch in den Übungen haben Sie so eine Aufgabe, wo Sie Lernsysteme einordnen müssen. Ich habe es letztes Mal schon eine Kategorisierung gebracht. Und manche, bei denen spielt sozusagen dieser geduldige Lernpartner eine größere Rolle, bei manchen will man eine größere Interaktivität. Das heißt, wir müssen eigentlich immer so eine gewisse Theorie dahinter haben, verstehen, was für ein Lernprozess das ist, den wir gerade unterstützen. Und deswegen, denke ich, macht es guten Sinn, sich mit den Lerntheorien auch zu befassen, die dann, wie wir sehen werden, sich eben auch auf bestimmte sozusagen Grundparadigmen der Programme abbilden. Ja, wenn wir jetzt Lerntheorien anschauen, ich habe schon das letzte Mal ein bisschen was über Theorien im Sinn der Naturwissenschaft gesagt, das sind Modelle, die Experimente erklären. Das heißt, die Psychologie, zumindest die wir hier anschauen, ist in wesentlichen Bereichen experimentelle Wissenschaft, wo man Experimente mit Menschen oder in vielen Fällen auch Tieren am Anfang durchgeführt hat und versucht, sich zu erklären, was da passiert und eine sozusagen Begriffswelt zu schaffen, vielleicht sogar, wenn es ganz weit geht, irgendwelche Formeln oder so, mit denen man erklären kann, vorhersagen kann, wie ein Experiment ausgehen wird in bestimmten Aspekten. Das heißt, viele Dinge müssen messbar gemacht werden, was genau dazu auch geführt hat, das werden wir gleich sehen, dass gerade in den Anfängen des Lernens, der Lerntheorien, gerade eben die Aspekte, die wirklich leicht beobachtbar sind und messbar sind, sozusagen in den Mittelpunkt gestellt wurden. Wobei man natürlich auch immer sehen muss, mit welchen Subjekten, wenn wir Experimente machen, arbeiten wir denn. Mit Menschen ist es natürlich erheblich komplizierter, schwieriger, Dinge zu isolieren, wirklich eine nachvollziehbare Situation zu schaffen als mit Tieren. Deswegen sind sehr viele der Experimente, die man zum Lernen hat, gerade in den Grundzügen, mit Tieren gemacht, wobei man sich da wieder fragen kann, wie weit ist das überhaupt übertragbar. Kommt aber auch alles noch im Einzelnen. Und ein grundlegender Gedanke, den man sozusagen vorweg irgendwie sehen muss, das sind diese schönen Fremdworte, die die meisten bestimmt nicht kennen, ideografisch oder nomothetisch. Also wenn ich Experimente mache im ideografischen Sinn, das heißt, ich nehme mir ein Subjekt an, vor und beobachte dieses Subjekt, versuche bei dem sozusagen die Veränderungen über die Lebenszeit, über nach dem Lernen und so weiter zu beobachten, oder ich versuche eine allgemeingültige Theorie aufzustellen, die irgendwie durchschnittlich ist für alle. Letztlich sind die meisten Verfahren, die wir anschauen, eher sozusagen auf dem zweiten Trip, dem nomothetischen Ansatz, aber man kann sich sehr wohl fragen, ob das eigentlich für Menschen vollkommen angemessen ist, ob es so ein Durchschnittslernverhalten eigentlich überhaupt gibt. Gut, über abhängige und unabhängige Variablen sollte man einfach was wissen, bevor man über Experimente redet. Das werden wir an verschiedenen Stellen im Medieninformatik-Hauptstudium auf jeden Fall immer wieder treffen, insbesondere in Mensch-Maschinen-Interaktion auch. Also wenn so ein Experiment gemacht wird, dann muss man sich natürlich genau überlegen, was messe ich eigentlich und was sind die Rahmenbedingungen, die ich setze. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, ich nehme eine bestimmte Anzahl von Versuchspersonen, ich nehme eben vielleicht keine Personen, sondern Tiere, oder ich wähle ein Material aus, das präsentiert wird. Das sind alles Dinge, wo ich Rahmenbedingungen setze, die sozusagen eine unabhängige Variable sind. Ich kann sie zwar verändern, aber es bestehen keine Abhängigkeiten, die ich jetzt beobachten will dabei. Abhängige Variablen wären, dass ich dann eben irgendwas messe, zum Beispiel eine Zeit stoppe, die ein Subjekt braucht, um irgendeine Aufgabe zu lösen. Oder hinterher einen Fragebogen denen gebe und die müssen irgendwelche Aufgaben lösen. Ich schaue, wie viele haben sie richtig gelöst. Das wären dann Parameter, die ich wirklich messen kann und die dann sogenannte abhängige Variablen sind. Und ich sollte natürlich nicht, wenn ich zwei Sachen vergleiche, alle unabhängigen Variablen ändern, sondern möglichst nur eine, um die Abhängigkeit der unabhängigen Variablen von dieser einen unabhängigen zu beobachten. Also ich will zum Beispiel die Qualität vom präsentierten Material, zuerst mal bloß Standbilder und danach Video, will ich vergleichen, dann werde ich eben das Material möglichst in allem gleich lassen, meine Versuchsgruppen möglichst in allem gleich lassen und nur diese Qualität des Materials ändern und dann bestimmte Variablen messen, zum Beispiel wie schnell und mit welcher Erfolgsrate die Leute das gelernt haben. Also über diesen Rahmen muss man sich darüber im Klaren sein, vor dem finden alle diese Theorien statt, es werden also immer Experimente durchgeführt. Jetzt der ganz grobe Überblick, und das wird sich jetzt diese und die nächste Vorlesung im Wesentlichen durchziehen. Die ersten beiden Paradigmen sozusagen schauen wir uns heute an. Das dritte erst schwerpunktmäßig nächste Woche, wobei die Grenze bei den hinteren beiden ein bisschen verfließt. Ich habe schon gesagt, und Sie standen auf der Überblicksfolie, Behaviorismus ist die klassische und älteste Lerntheorie. Sieht man an Jahreszahlen ganz deutlich. Da ist das Lernparadigma ganz einfach ein Reizreaktionsschema und man kann es ganz grob auch einordnen, dass da die Leistung gut messbar ist und dass wir es mit einem von der Wissensklassifikation, die wir uns angeschaut haben, mit Faktenwissen vorwiegend zu tun haben. Ist auch nicht unbedingt ganz komplett richtig, es gibt auch prozedurales Wissen, das da drin ist, aber zumindest mal von der groben Einordnung sind das relativ simple reproduzierte Elemente des Wissens. Und Sie sehen das Signalflussmodell, das zeigt im Wesentlichen, wie der Lerner sozusagen bearbeitet wird, wie das Material, das ihm präsentiert wird, wie sich das zusammensetzt. Und man sieht, er kriegt einfach immer wieder, im Wesentlichen auch wiederholt, standardmäßige Eingaben und genauso gibt er eben seine Ausgaben aus, es passiert nichts wirklich Kompliziertes, dass es, wie man da später sieht, irgendwelche Rückkopplungsschleifen gibt. Und die anderen Konzepte, die wir weiter anschauen werden, also Kognitivismus und Konstruktivismus, die versuchen sozusagen schrittweise ein bisschen auch höhere Ebenen des Wissens anzugehen. Also wenn man es stark vereinfachen will, kann man sagen, im Kognitivismus geht es darum, nicht bloß Fakten zu lernen, sondern Konzepte. Und im Konstruktivismus geht es darum, Probleme lösen zu lernen. Dementsprechend sieht man schon, dass eben auch ja, so eine Staffelung eigentlich der Systemgrundideen da ist. Und was sie vorher als Beispiel gesagt hat, bei den Medizinern einen realen Fall anzugehen, einen realen Menschen mit einzubeziehen als einen Experten, da geht es natürlich ganz klar um Problemlösekompetenz. Also da sind wir auf der sozusagen der höchsten Ebene dieser drei Theorien auch. Ja, und diese Feedbackschleifen und sowas, das schauen wir uns dann an, wenn wir an die Stelle kommen. Grob ist also zunächst mal so dieses Stufenmodell, glaube ich, ganz wichtig. Na, dann steigen wir mal ein in den Behaviorismus. Da habe ich ein Bild gefunden am Anfang, irgendwo im Netz, die Quelle steht hoffentlich da. Ja. Es geht ganz am Anfang um einen russischen, sehr bekannten Arzt, Medizinnobelpreisträger, Ivan Pavlov. Kann sich jemand erklären, was das heißen soll, was da an der Tür steht? Also, dass man da bitte nicht die Klingel klingeln soll, sondern lieber klopfen. Ja, Sie wissen es bestimmt.
Der hat Versuche mit Hunden gemacht und hat einen Reflex, aber hat einen Stimulus verwendet, und zwar diese Glocke, die bei dem Hund eine Reaktion hervorgerufen hat, den Schweigefluss.
Genau.
Weil er es geschafft hat, beim Hund mit dem Futterholen zu verknüpfen. Und wenn es klopft, dann ist es nicht der Stimulus, eigentlich ist es kein Stimulus, aber das Klingeln der Glocke natürlich.
Genau. Also mit dem Klingeln der Glocke wird man wahrscheinlich die Hunde da hinten zumindest aktivieren, wahrscheinlich quälen, denke ich mal, wenn sie wirklich da sind. Der Herr Pavlov, der ist Nobelpreisträger nicht für das, was wir jetzt gerade anschauen, das muss man auch sehen. Der hat in dem Zusammenhang, der hat über das Verdauungsapparat gearbeitet und damit hängt natürlich sicher zusammen, dass jetzt gerade Speichelfluss bei Hunden das war, was er beobachtet hat, weil er da eben Erfahrung hatte. Aber der hat mit allen diesen Arbeiten, die wir jetzt über bedingte Reflexe anschauen, erst mit 50 Jahren angefangen zu arbeiten, der ist ja auch recht alt geworden, das heißt, es ist um 1900 rum entstanden, wovon die Rede ist. Ja, und so muss man sich das vorstellen, was da passiert. Man hat also wirklich so einen Apparat, in den der arme Hund eingespannt wird, Tierversuche, und es wird der Speichelfluss des Hundes gemessen. Und es gibt wirklich auch schon Aufzeichnungsapparate dafür und es werden aber noch zusätzlich Reize eingesetzt. Und zwar gibt es dann im Wesentlichen diese Glocke, von der die Rede ist, und natürlich Futter. Also wenn man das ein bisschen sortieren will, dann gibt es einen sogenannten Unconditioned Stimulus, also einen Reiz, einen nicht konditionierten Reiz, unkonditionierten Reiz, das ist das, was eigentlich der Hund tatsächlich gerne will, nämlich das Fleisch. Dann gibt es unseren sozusagen dem Hund antrainierten Reiz, auf den er reagieren soll, obwohl er dann eben kein Fleisch bekommt, nämlich die Glocke, also irgendeinen Ton. Und dann gibt es eine Reaktion des Hundes, Unconditioned Reaction, die er normalerweise hat auf den auch nicht konditionierten Reiz hin, nämlich wenn der Fleisch sieht, dann verstärkt sich der Speichelfluss. Ganz normal, einfach eine natürliche physiologische Reaktion. Und wir versuchen jetzt eine künstliche Reaktion zu erzeugen. Die sollte aber ganz ähnlich sein, damit wir die Konditionierung auch wirklich hinbekommen. In dem Fall ist es wirklich genau das Gleiche. Wir wollen auch den Speichelfluss erhöhen. Das ist das, was wir erreichen wollen, dass der also dann, wenn der Hund, wenn die Glocke ertönt, erhöhten Speichelfluss hat. Das heißt, die haben die gleiche Qualität. Es ist nicht wirklich genau das Gleiche, das darf man sich auch nicht so vorstellen, dass das also wirklich identisch ist. Das ist meistens eine wesentlich niedrigere Größenordnung einfach. Also man kann zwar den erhöhten Speichelfluss messen, aber es ist nicht so, als wenn man den direkten Fleisch hinhält. Ja. Ja, also das nicht konditionierte Verhalten ist einfach Fleisch da, Speichelfluss fängt an zu fließen sozusagen. Und beim Training passiert nichts anderes, als dass man die zwei Dinge, den Unconditioned Stimulus und den Conditioned Stimulus, gleichzeitig anbietet. Das heißt, immer wenn das Fleisch angeboten wird und dementsprechend natürlich der Speichelfluss erhöht wird, klingelt gleichzeitig die Glocke. Und wenn man das lang genug macht, konnte Pavlov eben nachweisen, dann entsteht eben diese Konditionierung, dann entsteht ein Reflex, eine Antwort auf den Stimulus, den wir antrainiert haben. Das heißt, auch wenn man das Fleisch weglässt, weswegen eigentlich der Speichelfluss erhöht wird, reagiert das Tier auch auf die Glocke allein mit erhöhtem Speichelfluss. Und das ist, was das nicht nur bei Tieren passiert, sondern auch bei Menschen passiert, kann man in vielen Situationen auch so ein bisschen an sich selber beobachten, dass bestimmte Dinge, die eben immer zusammen passieren, dass die einem dann sozusagen auch ein gewisses Gefühl vermitteln, also was weiß ich nicht. Ein bestimmter Geruch zum Beispiel ist da relativ häufig oder ein bestimmter, Klang mit dem, was weiß ich, Ende der Stunde, die Glocke oder so, damit assoziiert man bestimmte Dinge, die dann eigentlich fest eingeprägt sind. Was der so gemacht hat, ist ganz praktisch einfach, ein Naturwissenschaftler natürlich, eben dieses Verhalten zu entdecken überhaupt mal, dass das überhaupt passieren kann und das zu studieren, was da die Eigenschaften davon sind. Insbesondere ist es so, dass dieses konditionierte Verhalten natürlich wieder abklingt. Das passiert eine Zeit lang, wird aber dann in einer bestimmten Kurve immer schwächer und ist dann irgendwann wieder weg, wenn wir aufhören sozusagen mit dem weiteren Konditionieren. Und eine der Fragen, die man dann zum Beispiel studieren kann, ist, in welchen Abständen muss ich denn jetzt sozusagen wieder neu konditionieren, um das Verhalten in einer bestimmten Art zu erhalten. Also sowas hat der gute Herr Pavlov gemacht und hat damit sozusagen die Basis für den Behaviorismus gelegt, indem er im Wesentlichen Reizreaktionsschemata anschaut. So wie der Hund mit der Glocke zum Beispiel dann eben irgendwie auf die Glocke reagiert. Das Schöne ist, wir können das wirklich beobachten. Ja, wir suchen uns Verhaltenseigenschaften sozusagen, die wir wirklich messen können, im Idealfall wirklich mit Geräten messen können, aufzeichnen können. Oder sonst muss man halt einen Beobachter hinsetzen, der mitschreibt, wann was passiert und die ganz objektiv sozusagen beobachtbar sind. Und die Frage ist, welche Gesetze bestehen zwischen dem Reiz und der Reaktion? Ganz einfach. Und wenn man Lernen anschaut, für die Behavioristen ist das ganz einfach. Ich will die Reaktion dieses Subjekts auf Reize verändern. Ich will, dass auf einen bestimmten Reiz hin eine andere Reaktion kommt oder eine bestimmte Reaktion, die vorbestimmt ist. Und Sie können sich ja durchaus vorstellen, beim Vokabelnlernen ist es ja durchaus auch ein Reizreaktionsschema. Sie geben dem Wort in Deutsch und er soll es in Latein sagen. Das ist durchaus eine Konditionierung. Dieses Objekt, dieses Subjekt, dieser Mensch, dieses Tier in manchen Fällen auch, vielen Fällen, ist aber eine reine schwarze Kiste. Die geht was rein und kommt was raus. Wir kümmern uns nicht darum, als Behavioristen, was in dem eigentlich vorgeht. Und das ist eigentlich so das Kernstück, wo man natürlich auch den Unterschied zu späteren oder auch parallel existierenden anderen Schulen sieht. Das ist natürlich radikal zu sagen, was jetzt eigentlich an Gedanken zum Beispiel in den Menschen vor sich geht, irgendwelche Verständnisprozesse im eigentlichen Sinn, die sind uns völlig egal, wir schauen bloß, wie er sich benimmt. Da gibt es einen frühen Theoretiker, oder nicht nur Theoretiker, auch Praktiker, der ähnliche Experimente gemacht hat, wie wir es bei dem Pavlov auch gesehen haben, nämlich mit Tieren und so Kisten auch. Der hat im Wesentlichen mit Katzen experimentiert, ich rede von Edward Lee Thorndike. Der ist ein bisschen vor den eigentlichen Behavioristen, also das ist jemand, der ziemlich früh schon angefangen hat, sich so behavioristische Gedanken zu machen. Im Wesentlichen, die bekanntesten Experimente, die er gemacht hat, waren sogenannte Puzzleboxes für Katzen. Das heißt, es sind Kisten, in denen Katzen eingesperrt werden und die müssen bestimmte Aufgaben lösen, um da rauszukommen. Die müssen also irgendwie einen Stab, der in der Mitte ist, irgendwie drehen oder irgendeine Schlinge an der Decke finden oder sie müssen irgendwo an einer Stelle durch eine Art Hintereingang rausgehen, um dann wirklich den Ausgang, wo es dann wieder zurückgeht in die Box und dann erst ist der richtige Ausgang. Solche Aufgaben waren das und die hat dann wirklich solche Kästen auch gebaut und hat versucht sozusagen auch, wie im Behaviorismus üblich, die Verbindung zwischen Reiz und Reaktion zu studieren. Wobei er sozusagen grundlegend davon ausgeht, die Grundvorstellung ist, dass das sozusagen ein neurales Reaktionsmuster ist. Also unser gesamtes Gehirn sozusagen, unser gesamtes Informationsverarbeitungssystem im Menschen oder in der Katze funktioniert einfach so, dass auf bestimmte Reize eben dann bestimmte Reaktionen entstehen und die kann man trainieren. Und er hat behauptet auch, oder hat behauptet, dass das im Wesentlichen bei allen Säugetieren zumindest gleich ist. Hat auch mit Katzen und Affen experimentiert und relativ ähnliche Beobachtungen gemacht. Auch da ist es so, dass er sagt, Nachdenken spielt beim Lernen keine Rolle. Und auch aus den Beobachtungen, die er hat, obwohl das ja relativ gemacht hat, obwohl das relativ schwierige Aufgaben zum Teil sind, ja schon richtige Probleme für die Katze, konnte er eben zeigen, dass der Lernvorgang inkrementell ist. Zumindest ist das jetzt Bestandteil dieser Theorie. Das wird heutzutage durchaus angezweifelt. Aber es gibt sozusagen immer einen kleinen Schritt weiter. Es ist nicht so, dass irgendein Tier an einer Stelle plötzlich die Einsicht hat, jetzt habe ich den Trick raus, worum das geht, und es dann sozusagen einen plötzlichen Sprung vorwärts gibt in den Fähigkeiten, Probleme zu lösen. Sondern es geht sozusagen bei einer neuen Aufgabe dann auch wieder in kleinen Schritten von vorn los. Also Behauptung von Thorndike, muss man immer dazu sagen. Und er hat auch angefangen, so Gesetze aufzubauen. Jetzt muss man sagen, dass der Thorndike eben sehr früh dran war und viele seiner Gesetze auch publiziert hat und dann später angefangen hat, diese Theorie auch wieder zu revidieren. Insofern ist das so ein bisschen mit Vorsicht zu sehen. Also um 1930 rum, kommt gleich auf einer Folie, hat er angefangen, das sozusagen nochmal zu revidieren, was er alles gemacht hat. Bekannt ist zum Beispiel das Law of Readiness, also diese Bereitschaft. Es kommt, da steckt immerhin ein interner Status des Organismus, ein interner Zustand des Organismus drin. Das ist schon, konnte er an den Katzen eben auch schon beobachten. Das kann man sich besonders gut, glaube ich, bei einer Katze vorstellen, dass es tatsächlich zwei verschiedene Zustände gibt, in der die bereit ist, mitzuspielen oder in der sie einfach sozusagen auf das ganze Experiment gar nicht eingeht, wo sie gezwungen werden sollen, einen bestimmten Akt auszuführen. Das heißt, das muss man schon mal berücksichtigen, auch wenn man Experimente aufbaut, zwischen diesen beiden Zuständen zu unterscheiden. Das ist eine der Beobachtungen, die er gemacht hat. Wenn die Katze bereit ist, mitzuspielen, dann macht es ihr Spaß, das Problem zu lösen, und sie ist verärgert sozusagen, wenn sie es nicht gelöst hat. Und das ist ganz anders, wenn die in einem anderen Grundzustand ist, den man auch relativ leicht beobachten kann, dass sie dann von vornherein eben schon sauer ist sozusagen, dass sie das Experiment mitmachen muss. Also das war eine ganz interessante Beobachtung, auch um Experimente aufzusetzen. Fürs Lernen selber ist ganz zentral natürlich dieses Gesetz der Übung, Law of Exercise. Und das ist sehr einfach und leider nicht ganz komplett beweisbar. Er sagt einfach, es gibt eine Verbindung zwischen einem Reiz und einer Reaktion und die kann man sozusagen stärken oder ich kann sie auch wieder schwächen. Und so oft ich den Reiz und die Reaktion gemeinsam benutze, auf den Reiz die Reaktion in irgendeiner Form zeige, wird die Verbindung gestärkt und wenn ich damit aufhöre, dann wird sie wieder abgebaut. Das ist so die Basis für viele dieser Programme oder auch anderen Lerntechniken, die einfach Drill and Practice sind. Wenn man einfach stur, Sie kennen es vom Vokabeln lernen, einfach die Vokabelpaare sich x-fach durchliest und dann probiert, finde ich, das ist die richtige Vokabel. Und wenn man es nicht kann, also diese Karteikästenprinzipien und so. Die werden dadurch schon halbwegs erklärt, dass man so lernen kann. Leider ist es so, dass das nicht wirklich so ganz belegbar ist. Und um 1930 rum hat der Thorndike tatsächlich auf einem großen Kongress gesagt, dass dieses Gesetz so einfach eben nicht gilt und dass die weiteren Experimente, die er gemacht hat, das nicht in voller Schönheit sozusagen beweisen können. Ich finde, das ist zumindest schon mal toll, dass ein Wissenschaftler sowas überhaupt macht, dass er dann das sozusagen zurückruft, was er an Ergebnissen hat, auf weitere Experimente hin. Noch ein Gesetz, das vielleicht ganz interessant ist, bei ihm heißt es Law of Effect. Dort geht es darum, ja, wie kann ich eigentlich so eine Verbindung verstärken oder abschwächen und was kann ich da sozusagen mit Belohnungen und mit Bestrafungen machen? Und die naive Idee ist, wenn das sozusagen die richtige, die gewollte Reaktion ist auf einen Reiz, dann wird das Tier oder natürlich in letzter Konsequenz auch der Mensch irgendwie belohnt. Und wenn das falsch ist, dann passiert irgendeine Strafe. Was interessant ist, ist, dass dieses Gesetz auch widerrufen wurde, weil es eben nicht so symmetrisch ist. Und das zieht sich eigentlich durch viele Lerntheorien durch, egal welchen Hintergrund die Leute haben, dass gerade Belohnung und Strafe eben verschieden gesehen werden. Also der revidierte Ansatz sagt, dass das mit der Belohnung tatsächlich stimmt. Also ich kann mit Belohnung kann ich das positive Verhalten verstärken. Das werden wir auch bei Skinner gleich noch sehen. Aber die Strafe verändert nichts wirklich. Also Strafen verändert nicht wirklich den gelernten Zusammenhang. Jemand, der dann auf der Basis sozusagen extrem mathematisch und theoretisch weitergedacht hat, worüber ich jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen will, bloß einmal zu zeigen, was also schon in frühen Jahren da alles schon investiert wurde, ist zum Beispiel der Clark Leonard Hull, der eine mathematische Theorie des Lernens aufgebaut hat und wirklich versucht hat, diese Verbindungen zwischen dem Stimulus und dem Response in Formeln zu fassen, zu messen, denen sozusagen eine Größenordnung zu geben. Das nennt man dann Habit Strength, also wie stark ist die Verbindung zwischen einem bestimmten Stimulus und einem Response, und auch ganz grob sozusagen Formeln anzugeben, wie man abhängig von der Anzahl der verstärkenden Ereignisse, sprich der Belohnungen, die Stärke über die Zeit dann errechnen kann. Ja, und diese Kurve, die schaut dann, wenn man sie plottet, also irgendwie so aus, was auch immer jetzt genau diese Konstante ist, die natürlich auch versucht haben zu berechnen. Das heißt, es gibt eine gewisse Zeit, in der der Lernvorgang ganz stark ist und irgendwann schwächt es sozusagen ab. Da gibt es keinen großen Fortschritt mehr. Auch wenn ich noch weiter versuche zu verstärken, bleibt es auf einem gewissen Niveau. Der hat auch noch eine ganze Reihe weitere Begriffe eingebaut, zum Beispiel Drive, was also sozusagen Bedürfnis ist. Also wenn Hunger zum Beispiel wäre eine Sache, die, wenn ich jetzt die Tiere mit Futter belohnen will, die einen ganz starken Drive geben und die natürlich dementsprechend dafür sorgen, dass diese Stärke sich verändert, und da hat er so einen Faktor quasi, so einen Drive-Faktor erfunden, mit dem man das durchmultiplizieren muss und dann ausrechnen kann, was tatsächlich wie stark dann diese Stimulus-Response-Bindung ist. Über den brauchen wir vielleicht nicht im Detail weiter reden, weil das war vielleicht auch ein bisschen früh schon, da mathematische Formeln draufzusetzen. Der Mann eigentlich, der den Behaviorismus am meisten prägt und bis heute eigentlich sozusagen die Kernfigur ist, ist Burroughs Frederick Skinner, der einen radikal anderen Ansatz nochmal angegangen ist, mit der sogenannten operanten Konditionierung. Das ist ein sehr radikaler Mensch, der wirklich Behaviorismus in Reinkultur betreibt, also der Drive, den wir jetzt zum Beispiel schon wieder hatten in der Theorie vorher, oder auch die Zustände, die wir schon bei Thorndike hatten, in denen eine Katze sich befinden kann, das interessiert den alles überhaupt nicht, sondern der sagt wirklich ganz radikal Blackbox-Prinzip, schaut nur das Verhalten an, und allerdings schaut er auf zwei verschiedene Arten, wie man das Verhalten sozusagen verändern kann oder beobachten auch kann. Das eine ist sogenanntes Respondent Behavior, das heißt, es geht, die Betonung ist hier auf der Reaktion auf einen bestimmten Reiz. Weil der Reiz eben das ist, was wir sozusagen konditionieren, das war jetzt der Pavlov zum Beispiel, der eben angefangen hat, seine Glocke zu läuten, heißt das Ding Type S Conditioning, also das ist sozusagen von dem Reiz auf die Reaktion geschlossen. Während das, was er sozusagen in den Mittelpunkt gestellt hat, sozusagen die ganze Welt auf den Kopf stellt, sondern er sagt, es gibt einfach Verhalten, von dem wir nicht wissen, ob das von dem einen oder anderen Reiz erzeugt wird, dass der Organismus zeigt dieses Verhalten. Wir schauen das an, wir zeichnen es auf, und das hat bestimmte Konsequenzen. Und wir schauen sozusagen gar nicht in die Vergangenheit, woher kommt jetzt das Verhalten, sondern wir schauen eher dahin, wir schauen eher in die Zukunft, was passiert, wenn das Verhalten auftritt, was können wir da tun. Und das, was vorher so am Rande bloß dabei war, haben wir gesagt, okay, es gibt sozusagen diese Paare, Reizreaktion, die trainieren wir dem Lebewesen an. Und wir können das noch verstärken, indem wir zum Beispiel belohnen. Das wird hier, kommt hier viel mehr in den Vordergrund. Eigentlich ist der Reiz gar nicht mehr so wichtig, sondern nur wenn diese positive Reaktion auftritt, das auftritt, was wir erreichen wollen, dann belohnen wir, verstärken wir, und das ist dann sozusagen eine rein auf die Reaktion bezogene Konditionierung, und das ist diese Type-A-Konditionierung, Operante-Konditionierung. Das heißt, wir wollen eigentlich nur die Wahrscheinlichkeit oder Häufigkeit von einem bestimmten Verhalten verändern, verbessern, erhöhen, indem wir eben entsprechende Konsequenzen bereitstellen, sozusagen, wenn das Verhalten auftritt. Sprich, wenn das positive Verhalten auftritt, wird es belohnt. Die Grundidee dabei ist eben, wenn ein Verhalten auftritt und mit einem sogenannten Reinforcer, mit so einem Verstärker, also denken wir einfach mal ans Futter für die Tiere, belohnt wird, dann kann man beobachten, dass das Verhalten häufiger auftritt. Ist irgendwie auch logisch soweit. Das ist experimentell ohne weiteres belegbar, und man fragt sich natürlich, was jetzt richtige Belohnungen sind. Der Skinner ist da immer sehr radikal, wenn man das nachliest. Der sagt einfach, das ist egal, was man nimmt. Hauptsache, es belohnt eben. Das heißt, es hat diese verstärkende Funktion, kann man einfach empirisch beobachten. Das kann Futter sein, das kann aber auch eine Veränderung der Luft sein, was auch immer. Ja. Das heißt, um Verhalten zu verändern, ganz einfach, wir warten im Prinzip. Also wir müssen zuerst mal einen Reinforcer finden, unser belohnendes Ereignis. Sagen wir, wir können das Tier füttern. Dann warten wir, bis das passiert, was wir wollen. Zum Beispiel, dass das Tier eben einen Hebel drückt, irgendwo in so einer Experimentieranordnung. Und in dem Moment, wo der Hebel gedrückt wird, wird sozusagen sofort die Belohnung, der Verstärker ausgelöst. Das kann man ja praktischerweise sogar recht automatisch machen, wenn ein Hebel gedrückt wird, zum Beispiel fällt irgendwo Futter runter. Das wäre also eine direkte Verstärkung des Verhaltens. Das heißt, sobald das Lebewesen diese Reaktion zeigt, passiert das Reinforcement, die Verstärkung. Das ist anders als beim Reizreaktionsschema. Es passiert gar kein Reiz. Ja, wir reizen den nicht an, sondern wir warten auf die Reaktion und verstärken dann. Und ganz plastisch gesagt ist die Idee, wenn wir das machen und unser Reinforcer funktioniert, dann wird es dazu führen, dass dieses Lebewesen eben ganz oft versuchen wird, wieder an diese Belohnung zu kommen und dementsprechend dieses gewünschte Verhalten häufiger zeigt. Ja, und das ist auch ganz praktisch gemacht worden, und da gibt es eine Versuchsanordnung, die gerade auch nach ihm benannt wurde, weil das eben so vielfältige Experimente bedeutet hat. Das ist diese Skinner-Box, in der Ratten als Versuchstiere eingesetzt wurden, und die haben ein richtiges Design für die Dinger gemacht. Da gibt es unten so einen Boden, das ist ein Metallgitter, das gemeinerweise auch für Elektroschocks benutzt werden kann, dass man nicht bloß positive Verstärkung, sondern auch negative Verstärkung machen kann, sprich Bestrafung. Und es gibt aber auch verschiedene andere Dinge, mit denen ich sozusagen die Umgebungsbedingungen verändern kann. Zum Beispiel kann ich ein Licht einschalten oder aus, oder ich kann, es gibt einen Hebel, den die Ratte bedienen kann. Das ist eins der Verhalten sozusagen, da ist dieser Hebel eines der Verhalten, das man ja antrainieren will, aber es kann auch ganz andere Verhaltensweisen sein. Es kann also sein, wir wollen belohnen, dass die Ratte sich auf die Hinterbeine stellt, ja, zum Beispiel. Und eben immer, wenn das passiert, wird belohnt. Ja, und die Hauptbelohnung ist einfach ein Essensausgabegerät sozusagen, so ein Behälter, in dem halt Futter rauskommt. Und diese Apparate, die kann man ziemlich gut auch automatisieren, kann also durchaus dafür sorgen, sieht man an den Versuchsanordnungen, dass da so Papierstreifen laufen, dass die tagelang einfach oder stundenlang zumindest in dieser Kiste sitzen und ihr Verhalten sozusagen automatisch konditioniert wird, und man kann dann einfach nachträglich die Daten auswerten. Also das ist mal so ein Zitat von dem Skinner, wo man mit einer Taube statt mit einer Ratte arbeitet, und man sieht so diesen ganz kühlen naturwissenschaftlichen Ansatz. Ich finde die Formulierung genial, is brought to a stable state of hunger by reducing it to 75% of its weight. Also ist schon irgendwie ein sehr, sagen wir, trockener Wissenschaftler. Ja, und das ist tatsächlich eben so bei diesen Tauben zum Beispiel, da ging es um natürlich, was die am besten können, ist irgendwo hin zu picken. Und da werden tatsächlich die Pecking Actions, also die Pickaktionen von der Taube über einen Apparat aufgezeichnet, was es natürlich möglich macht, ganz umfangreiche Experimente durchzuführen. Und alles, was in der Skinner-Schule sozusagen und was ihm nachfolgt, publiziert wird an Gesetzen, basiert eben immer auf solchen Experimenten. Ja, was die zeigen können, ist, dass dieses Verstärken von gewünschten Verhalten das sogenannte Shaping, also eine Formung von Verhalten erzeugen kann. Also man kann zum Beispiel einer Taube beibringen, dass sie sich im Kreis dreht. Das dauert zwar furchtbar lang und ist eine umständliche Prozedur, aber wenn sie sich rechtsrum dreht, wird sie sozusagen verstärkt, kriegt sie eine Belohnung. Man kann das auch noch ein bisschen differenzieren, indem man sagt, wenn sie sozusagen anfängt, sich in die richtige Richtung zu drehen, dann kriegt sie schon eine leichte Belohnung. Das ist so wie, jetzt wird es langsam warm, ja, und jetzt ist es heiß, so wird da differenziert, wenn man was sucht, ja, kennen Sie ja diese Sprüche, so wird da eben auch, wenn die sozusagen in die richtige Richtung geht, wird sie schon belohnt, das ist differenzielle Verstärken. Was passiert ist, dass dieses Verhalten, das man sozusagen geformt hat, dass das auch wieder verschwindet. Das ist die Extinction. Das heißt, man kann beobachten, dass dieses Verhalten schrittweise wieder abklingt. Gibt es auch genaue Kurven dazu. Es ist allerdings interessant, dass auch wenn eine gewisse Pause dazwischen passiert, wenn das Verhalten also schon abgeklungen ist und man das Tier dann wieder in die experimentelle Situation zurückbringt, also man hat es rausgenommen aus der Box und konnte irgendwie in einer anderen Umgebung sich aufhalten, dann kommt es wieder in die Box zurück, dass es dann auch zum Teil dieses Verhalten wieder sozusagen stärker hat. Das heißt, es gibt dieses Spontaneous Recovery, nicht ganz auf das alte Niveau, aber es ist tatsächlich sozusagen stärker als im Grundzustand. Ja, solche Gesetze haben die nun, ja, das wäre so ein Beispiel für dieses Recovery. Solche Dinge haben die experimentiert. Wobei es natürlich dann ganz spannende Experimente gibt. Also zum Beispiel finde ich es sehr interessant, dass man Experimente auch machen kann, wo die eigentlich nichts zu lernen haben. Also man kann ja Reinforcement jetzt an eine bestimmte gewünschte Aktivität koppeln. Die kriegen eben immer, wenn sie auf den Hinterbeinen stehen, Futter, dann werden sie sehr oft auf den Hinterbeinen stehen. Okay. Aber man kann das ja auch einfach zufällig machen. Also das war eine der wirklich interessante Sachen. Was passiert, wenn vollkommen zufallsgesteuert, einfach egal was das Tier tut, irgendwelche Reaktionen erfolgen? Also mal gibt es Futter, mal gibt es nicht. Das ist rein von dem Zufallsgenerator abhängig. Und was passiert, ist, dass die Tiere trotzdem versuchen, was zu lernen, auch die Ratten schon, dass sie nämlich das Verhalten, das sie als letztes gezeigt haben, bevor dieser Verstärker kam, das versuchen sie zu wiederholen in der Hoffnung, dass dann der Verstärker wiederkommt. Was, also sprich, wenn die zufällig eben vorher den Kopf irgendwie nach hinten geworfen haben und dann kam Futter, dann werden sie es eine Zeit lang probieren, den Kopf nach hinten zu werfen, schauen, ob jetzt wieder Futter kommt. Und die Psychologen behaupten, das ist sozusagen eine einfache Form von Aberglauben, die da eigentlich entsteht, dass man sozusagen, dass die ansatzweise sowas wie Rituale entwickeln, um das Glück zu beeinflussen, was ja Menschen offensichtlich auch tun. Also wer hat nicht irgendwelche Glücksbringer oder schauen Sie mal, was irgendwelche Fußballspieler machen, bevor sie einen Elfmeter schießen müssen, dass sie da irgendwie nochmal irgendwelche Finger kreuzen oder was auch immer sie für ein Ritual haben, um sozusagen zu sagen, dann geht es besonders gut. Und da kann man die spannendsten Experimente machen. Also zum Beispiel gibt es ein Experiment, das in dem schönen Buch von Watzlawick da auch beschrieben ist, der eigentlich die nächste Abteilung erst gehört. Man hat so eine Kiste, in der Knöpfe eingelassen sind. Es ist wie ein Spielautomat eigentlich. Oben gibt es Punkte und ich habe einen Kreis von 12 Knöpfen. In der Mitte habe ich einen und ich muss als Versuchsperson muss ich die Knöpfe außen rum drücken und dann kann ich mir zwischendurch in irgendeiner beliebigen Reihenfolge dann kann ich zwischendurch den Knopf in der Mitte drücken und mir meinen Punktestand anzeigen lassen. Und die Frage ist natürlich, wie kriege ich die meisten Punkte? Und was Menschen dann versuchen, ist irgendwelche Gesetzmäßigkeiten rauszufinden, wie sie denn in welcher Reihenfolge welche Knöpfe drücken, um diese Punktzahl zu erhöhen. Was die Menschen nicht wissen, die da davor sitzen und die das Buch nicht gelesen haben, dass da gar nichts passiert, dass diese Knöpfe mit überhaupt nichts verbunden sind. Es ist völlig egal, welche Knöpfe sie drücken. Der Punktestand wird vollkommen unabhängig davon angezeigt. Das Experiment wird noch ein bisschen gemeiner, weil eine Zeit lang gehen die Punkte irgendwie höher und dann kommt eine ganze Periode, in der passiert gar nichts mehr, in der erhöht sich der Punktestand überhaupt nicht mehr, egal was man tut. Und dann ganz am Schluss kommt eine Phase, da ist egal was man tut, geht der Punktestand immer ganz schnell hoch. Und wenn man das mit Menschen macht und die nachher ausfragt, was jetzt ist, dann sind die hundertprozentig überzeugt, jedenfalls sehr viele, dass sie jetzt das Rätsel gelöst haben, dass sie genau wissen, wie sie diese Punkte hochtreiben können. Das geht angeblich so weit, dass man den Leuten dann die Rückseite von dem Ding zeigen muss, um sie zu überzeugen, dass da gar kein Gesetz dahinter sein kann. Dann? Das ist richtig, ja. Und es gibt auch eine Aussage, die ich in dem Zusammenhang gelesen habe, dass dieses Experiment nicht funktioniert mit Schizophrenen zum Beispiel. Also wenn man Schizophrene davor stellt, die machen das Experiment und sagen, da gibt es keine Gesetzmäßigkeiten, gehen gelangweilt wieder weg. Das heißt, im Prinzip ist das eine gesunde Funktion unseres Geistes, die da passiert. Aber es ist trotzdem eben sozusagen ein Zeichen, dass man auch sehr vorsichtig sein muss damit sozusagen, welche Gesetzmäßigkeiten man nun wirklich annimmt. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass offensichtlich schon ein bisschen mehr passiert als bloß Reizreaktionsschemata. Das wird offensichtlich doch anfangen, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten zu suchen, ganz offensichtlich, und auch die Tiere schon. Und da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Das ist vielleicht auch die Stelle, wo man dann so langsam in den einen Schritt weitergehen sollte. Aber bevor wir das tun, vielleicht noch zwei Anmerkungen. Das eine ist, was einfach eine Vervollständigung, was man gemacht hat, ist, solche Reizreaktionsschemata zu verketten. Das heißt, man kann sozusagen den Stimulus sozusagen, also das, den Reinforcer und den Stimulus zusammenführen. Also das heißt, in dem Moment, wo zum Beispiel irgendwie das Licht angeht und das wäre also mein Stimulus, soll das Tier einen Hebel drücken, dann kriegt es Futter. Da wird eine Assoziation zwischen, und zwar mit S-Konditionierung, zwischen dem Stimulus und dem Reiz erzeugt. Und dann kann ich diesen Reinforcer, also dieses verstärkende Element, kann ich gleich wieder verwenden sozusagen als Reiz für eine weitere Reaktion. Und damit kann ich so ganze Ketten aufbauen. Also ein Beispiel, das ich in der Literatur gefunden habe, ist, dass sozusagen nach einer gewissen Zeit alleine wenn das oft genug verstärkt worden ist, für die Ratte zum Beispiel, allein diesen Hebel zu sehen, den sie betätigen kann, weil sie dann danach ja wohl Futter kriegen wird, dass das alleine schon zu einem positiven Reiz für die wird. Das heißt, man kann längere Ketten beobachten oder bestimmte existierende Assoziationen von Interesse eben sozusagen auch zerlegen in Unterschritte und damit solche Ketten aufbauen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig für uns. Ein Thema ist, denke ich, noch schon wichtig, weil das kam vorher mal so ein bisschen am Rande dazu, nämlich die Bestrafung. Also was ist überhaupt Punishment? Also Bestrafung, dass ich eben irgendwas wegnehme, was das Versuchsobjekt, Subjekt haben will, oder dass ich eben wirklich was Negatives mache, wie die Elektroschocks. Also Futter vorenthalten oder Elektroschocks ausgeben. Es gibt schon von 1944 Untersuchungen, die ganz klar zeigen, was der Effekt von Bestrafung ist, nämlich, wenn man es genau nimmt, keiner. Also man kann bestimmtes, wenn man nun will, dass bestimmtes Verhalten nicht mehr auftritt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also nach der klassischen Skinnerschen Theorie heißt einfach nicht verstärken. Einfach nichts tun, nicht belohnen, wenn das Verhalten auftritt. Die logische Geschichte, und wer Kinder hat, kennt das Problem, ist, dass wenn das unerwünschte Verhalten auftritt, dass man dann versucht, es zu bestrafen. Und das ist bei den Ratten eben auch ausprobiert worden, was dann durchaus funktioniert. Das heißt, kurzfristig wird das Verhalten abgeschwächt. Also die sind natürlich schockiert, wenn sie diese Strafe kriegen, die Ratten, und probieren, das zu vermeiden, wo der Elektroschock kommt. Wenn man aber den langfristigen Effekt anschaut, dann ist es völlig egal, ob ich die Strafe angewendet habe oder nicht, durch die Extinction allein, also durch das Ausklingen des nicht verstärkten Verhaltens, passiert das von selber genau das Gleiche. Also man kann exakt den gleichen Grad an gleiche Häufigkeit dieses unerwünschten oder niedrige Häufigkeit dieses unerwünschten Verhaltens einstellen sozusagen. Ja, es gibt eine Menge andere Argumente, die gegen Bestrafung sprechen, die ich, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt auflisten muss. Eine Sache, die ich interessant finde, die von Skinner wohl selber stammt, ist, dass er sagt, die Bestrafung hat eigentlich vorwiegend einen Effekt, dass es ein Verstärker für den Bestrafenden selber ist. Weil der das Gefühl hat, er hat was getan, er hat sozusagen eine positive Reaktion, kriegt er auch gleich, weil das Verhalten wird zunächst mal vermieden und er glaubt, er hat was Positives erreicht, was aber langfristig eigentlich nicht wirklich stimmt. Wenn er es nicht getan hätte, hätte er das Gleiche erreicht. Also es sind schon ganz interessante Dinge, die man an der Stelle beobachten kann. Wenn man jetzt sozusagen das zusammenfassen will, was wir über den Behaviorismus da gesehen haben, es ist sehr seltsam, dass die über Menschen und Tiere wirklich vollkommen gleichartig reden, dass sozusagen verschiedene Entwicklungsstufen von Organismen eine relativ geringe Rolle spielen. Reizreaktion ist eigentlich so das Hauptparadigma, was anderes wird gar nicht wahrgenommen und der Verstand des Menschen hat irgendwie keine besondere Rolle in dem ganzen Spiel. Also insbesondere, wenn man jetzt versuchen will zu erklären, was bei solchen, wie mit unserem komischen Spielautomaten, was da passiert, wenn Menschen sich Theorien bilden offensichtlich, das ist hier schwer zu erklären. Und wenn man jetzt anschaut, was das für die Lehre bedeutet, dann ist es natürlich auch eine sehr langweilige und schlichte Lehre, die dabei rauskommt, die im Wesentlichen Wiederholen eigentlich von Fakten bedeutet. Und wenn man sich fragt, wie kann ich das eigentlich überhaupt auf Problemlöseprozesse übertragen? Weil einfach die Aufgabe Reizreaktion, ich will auf einen bestimmten Reiz eine bestimmte Reaktion oder ich will bestimmtes Verhalten häufiger haben, das reicht ja nicht, um komplexe Probleme zu lösen. Das sind also die Hauptkritikpunkte. Und da spätestens sollte man eine andere Schule anschauen, nämlich den sogenannten Kognitivismus. Also diese Gliederung, welche Schulen es gibt, auch die ist wieder umstritten. Also ich habe jetzt mal eine genommen, Und bitte nehmen Sie nicht alles, was ich hier sage, als die absolute Wahrheit. Es kann durchaus sein, dass Sie Bücher lesen, in denen Dinge anders eingeordnet werden. Aber es ist zumindest mal ein Bild der Welt, mit dem man so ein bisschen sich die Dinge sortieren kann. Also erstens mal ist es so, dass der Kognitivismus nicht sozusagen einfach bloß der historische Nachfolger vom Behaviorismus ist, sondern dass das alles zeitlich parallel läuft. Also es gab kognitivistische Ansätze schon eigentlich während die Behavioristen, haben wir gesehen, es geht ja auch sehr weit zurück, gearbeitet haben. Es gibt auch heute noch Behavioristen und also es läuft eigentlich parallel. Also in Amerika zum Beispiel gab es tatsächlich einen Streit zwischen den sogenannten Introspektionisten, da ist ein Namen Wundt und Titchener zu erwähnen, die versucht haben, sozusagen den inneren Zustand des menschlichen Bewusstseins zu erforschen, was natürlich viel schwieriger ist, als Verhalten zu beobachten, mit Introspektion, indem sie also sozusagen versucht haben, ganz genau zu beobachten, was in ihren Gedanken vorgeht, in ihren Gefühlen vorgeht, und das aufzuschreiben und daraus Gesetze zu machen. Und die sind sehr stark unter Angriff von den Behavioristen gekommen, dass das unwissenschaftlich ist und so weiter. Und parallel dazu, also das ist eine Gruppe, die schon versucht hat, was ganz anderes zu machen. Parallel dazu gibt es eine zweite Gruppe, die eigentlich mehr verändert hat, nämlich aus Deutschland kommend die sogenannten Gestaltpsychologen. Also wie jetzt hier auch von dem Zitat hier belegt wird. Oder auf Amerikanisch oder Englisch heißt das immer ganz komisch, die werden dann der Gestaltists getauft. Das ist für uns irgendwie eigenartig zu lesen. Ja, Namen, die man da nennen muss, ist zum Beispiel dieser Kurt Lewin. Man sieht schon, das sind eben viele deutsche und österreichische Namen, die da eine Rolle spielen, wobei viele von denen später dann auch in die USA ausgewandert sind. Es ist generell in den Lerntheorien so, dass also Deutschland, Österreich und Frankreich eigentlich so die dominierenden Länder, zumindest für die moderneren Lerntheorien sind, während der Behaviorismus ganz stark in den USA zu Hause ist. Ja, da gibt es eine sogenannte Feldtheorie der menschlichen Motivation, wo man sagt, wir haben einen Lebensraum, in dem sozusagen alles, was wir erfahren, integriert wird. Und dieser gesamte Lebensraum, der bestimmt unser Verhalten. Von dem abhängig leiten wir unser Verhalten ab. Und wir haben sozusagen laufend eine Vielzahl von Einflussfaktoren um uns herum. Und wenn sich irgendwas verändert, dann kann das in so einem Netzwerkeffekt oder Lawineneffekt auch alle anderen Einflussfaktoren mitverändern. Und das Interessante ist, dass das, was unser Gehirn macht, gar nicht so sehr passiv ist, das Ganze zu beobachten, sondern wirklich auszuwählen und aktiv Dinge auch zu bearbeiten und umzuwandeln, sodass wir damit, also Sinnesreize so umzuwandeln, dass wir damit sinnvoll agieren können. Das ist natürlich was vollkommen anderes, wo plötzlich diese schwarze Box irgendwie aufgemacht wird und das Gehirn, der Mensch, das Bewusstsein in den Mittelpunkt kommt. Wir verarbeiten die Information, wir bearbeiten die. Und das kennen Sie aus dem Bereich der Gestaltpsychologie, den wir auch in den Grundlagenvorlesungen schon immer so ein bisschen einbinden, nämlich die Gestalt im Sinn von optisch erkennbaren Formen. Also wir haben Figuren, erkannte Objekte, die sich von dem Grund abheben. Bekannter Theoretiker zu Edgar Rubin. Und die Gestaltgesetze von Max Wertheimer haben wir zum Teil eben in der Einführungsvorlesung auch schon mal angeschaut. Prägnanzgesetz, Gesetz der guten Gestalt, heißt, ich versuche sozusagen eine Struktur so zu interpretieren, dass sie so einfach wie möglich ist. Und wenn ich eine gute Interpretation, eine leichte Interpretation finde, dann ist die auch eben einprägsam. Ich habe bloß zur Erinnerung mal wieder ein paar Bilder zu Gestaltgesetzen mitgebracht. Das ist also ein Beispiel für das sogenannte Gesetz der Geschlossenheit. Das da oben wird jeder wahrscheinlich als ein Panda erkennen. Ist auch ein bekanntes Logo. Aber wenn man genau hinschaut, ist da natürlich kein Panda, weil der Panda da oben überhaupt nicht sozusagen abgeschlossen ist. Da sind keine durchgezogenen Linien. Wir sehen sie fast, die Linien, aber sie sind nicht da. Das heißt, unser Gehirn vervollständigt aufgrund der Erfahrung das Ding zu einer Figur. Da wird es schon ein bisschen abstrakter. Also vermutlich, weiß nicht, da lohnt es sich vielleicht noch nicht rumzufragen, was das ist. Wahrscheinlich werden schon die meisten eine Katze sehen. Aber es ist, also wenn man genau hinschaut, schon eine sehr abstrakte Darstellung von der Katze. Und es ist eine relativ große Leistung, aus diesen Flecken eine Katze zusammenzubauen. Was sehen Sie denn da? Bin mal neugierig. Also ich habe es gestern schon mit meinen Kindern ausprobiert. Zwei Antworten drängen sich auf. Habe ich festgestellt, aber vielleicht gibt es noch mehr. Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte? Ja, das ist natürlich eine der Ideen, ja. Also eine der Ideen ist einfach, das Ding im Geiste mal nach links zu kippen. Das da. Und zu schauen, ob wir das irgendwo anders schon mal gesehen haben. Weil was Sie da haben, wenn Sie genau hinschauen, ist der Katzenkopf, ist nämlich genau die gleiche Form wie dieses Ding hier. Das heißt, wenn Sie das einfach umdrehen, dann haben Sie so anschauen, dann haben Sie wieder die Form von einem Katzenkopf. Aber man merkt schon, dass dieses Ding isoliert gar keine so prägnante Figur mehr ist. Das heißt, es ist tatsächlich die Gesamtsilhouette der Katze, die wir da brauchen, um was zu erkennen. Ja, und das ist ein Beispiel für was, wo man sich jetzt fragen kann, ist da was drin zu erkennen oder nicht? Ich finde es ganz schön, weil man nun, meistens sieht man ja solche Bilder, wo man ganz leicht was erkennen kann, aber wenn man mal ein anderes Bild anschaut, bei dem nicht leicht was zu erkennen ist, merkt man erst, was da eigentlich für eine Erkenntnisleistung dahinter steckt. Da kommt man dann langsam wirklich dazu, dass man sagt, was sind denn das für Formen? Weil es sind ja nur diese Formen eigentlich da. Und dieses Gesamtbild, das was mehr ist als die Summe seiner Teile, das sehen wir in erster Näherung zunächst mal nicht. Um Ihnen dabei zu helfen, kann man das ganze Ding auf den Kopf stellen, dann sieht vielleicht jemand was. Das ist das gleiche wie links, bloß auf den Kopf gedreht. Und es ist immer noch nicht ganz einfach, aber es passt jetzt sozusagen in der Diagonale dazu. Es ist noch ein Tier, das man da sehen kann. Naja, lassen wir es mal, vielleicht findet es jemand. Das Gesetz der Vertrautheit ist auch ein Beispiel aus den Gestaltgesetzen, wo man ganz deutlich sieht, wir versuchen, was rein zu interpretieren in die Bilder. Wir nehmen nicht nur die Information, die dort ist, wahr, bis dahin, dass wir sozusagen ein objektiv nicht denkbares Wahrnehmungserlebnis haben eigentlich. Also wir empfinden was es nicht wirklich geben kann. Ja, das ist also ein Bild, in dem man nun drei verschiedene Gesichter sehen kann. Also man kann eine junge Frau sehen, die nach hinten schaut und eine alte Frau, die so nach von der Seite zu sehen ist und einen Mann, den man mit Schnurrbart, den man von vorne sieht. Das sind also drei verschiedene Gesichter, die in dem Bild drin sind. Und natürlich gibt es irgendwie diesen dieses Lebewesen nicht. Und wir bauen uns sozusagen durch die Weiterbearbeitung unserer Sinneswahrnehmung ja, neue Konstruktionen auf. Das ist jetzt rein die visuelle Wahrnehmung gewesen, da haben wir uns schon mit befasst. Grundlegend ist es aber so in der Gestaltpsychologie, dass wir generell davon ausgehen oder dass man dort generell davon ausgeht, dass unsere Erfahrungen transformiert werden durch Dinge, die in unserem Bewusstsein stattfinden. So wie eben diese Bilder, die eigentlich ja zunächst bloß Flecken sind, bearbeitet werden und uns eine bestimmte Gestalt sozusagen suggerieren, was da abgebildet ist. So ist es auch mit Erfahrungen, die wir machen, dass die transformiert werden, zum Beispiel durch Glauben, durch unser Wertsystem, durch unsere aktuellen Bedürfnisse, durch irgendwelche Grundeinstellungen, die wir haben. Das heißt, die objektiv gleiche Wirklichkeit, wenn man jetzt da draußen auf die Straße rausgeht und irgendwie 5 Leute hier aus dem Hörsaal gehen die gleiche Straße runter, da ist natürlich objektiv die gleiche Wirklichkeit da, aber es wird jeder eine andere Wahrnehmung davon haben, unabhängig davon, was er für eine Vorerfahrung hat. Wenn jemand vor kurzem einen Autounfall hatte, bei dem irgendwie ein Auto über eine rote Ampel gebrummt ist, dann wird er die rote Ampel anders wahrnehmen als jemand, der diese Erfahrung noch nie hatte. Solche Dinge verändern einfach unsere Wahrnehmung. Das heißt, jeder hat seine subjektive Wahrnehmung. Es gibt eigentlich keine so ganz klar objektive Realität. Zumindest ist es sehr schwer, die festzuhalten. Warum da unten der Reiter über den Bodensee eine Rolle spielt, das stammt eigentlich bloß daher, dass ich den Kurt Kofka einbauen wollte, der auch ein Gestalttheoretiker, ein österreichischer ist. Der hat ein Beispiel geprägt, was ganz schön ist, mit dieser Legende vom Reiter über den Bodensee. Da gibt es ja auch ein Gedicht von Gustav Schwab drüber. Und die Sache ist die, da ist ein Reiter über einen zugefrorenen Bodensee geritten. Das heißt, das ist eben genau die Frage, was hat der gemacht? Also man weiß, in Überlingen ist ein Reiter angekommen, das ist eine Legende, ob es wirklich passiert ist, weiß man nicht so wirklich. Und ist am Gasthaus angekommen und war ganz froh, dass er da ist und hat gesagt, er ist über eine weite, glatte Ebene geritten, wo denn da diese große Ebene eigentlich ist. Und die waren ganz erschrocken in dem Gasthaus und haben gesagt, ja, du bist offensichtlich über einen zugefrorenen Bodensee geritten. Was dazu geführt hat, in dieser Legende, dass der dann verschreckt tot umgefallen ist, der Reiter. Das heißt, er ist nicht im Bodensee untergegangen, sondern ist nachher umgefallen, verschreckt darüber, dass er über den Bodensee geritten ist. Das ist so ein Beispiel dafür, dass in dem Moment des Reitens über den Bodensee was ganz anderes wahrgenommen wird, als wirklich über den Bodensee reiten. Der ist der Meinung, er reitet über ein großes Feld. Und das verändert die Wahrnehmung total. Er hat völlig problemlos seinen Weg gefunden. Und bloß sozusagen diese kleine Information, die nachher, als gar nichts mehr passiert war, verändert die, als gar nichts mehr passieren kann, verändert die Wahrnehmung so stark, dass der Schreck ihn dann gleich wirklich umhaut. Ja, gehen wir in die praktischeren Dinge da noch rein. Wolfgang Köhler, der kommt aus Berlin oder kam aus Berlin und hat in Teneriffa auf einer Außenstation der Berliner Universität damals gearbeitet und zwar mit Affen experimentiert. Und der hat nun genau das Gegenteil aufgestellt an Theorien, wie wir es vorher beim Thorndike gesehen haben. Er hat gesagt, Lernen besteht im Erzeugen von Einsichten. Und er hat natürlich nicht nur mit Affen, auch mit Hühnern experimentiert, aber mit Affen ist es beeindruckender. Da konnte eben zeigen, dass wenn man solche Probleme bereitstellt, ähnlich wie bei den Thorndike-Katzenpuzzeln da, wo man irgendwie eine Banane von der Decke holen muss oder so, dass die Affen sehr wohl in der Lage sind, Werkzeuge einzusetzen. Zum Beispiel irgendwo zu schauen, ob sie eine Kisten finden, die sie aufeinander stapeln können und darauf zu klettern oder ob sie irgendwelche Stangen zusammenstecken können, wie man hier sieht. Und es kommt auch dazu, dass wenn man das Gleiche sozusagen in ähnlicher Form für Hühner aufbaut, dass die sich blöd anstellen. Die schaffen das nicht. Sprich, es gibt sowas wie Einsichten und es gibt offensichtlich Eigenschaften von Organismen, die sozusagen die differenzieren, dass sie solche Einsichten gewinnen können oder auch nicht. Und das ist natürlich ganz anders als bei den Behavioristen, ne, wo wir sagen, Reizreaktion ist alles und egal, ob es Ratten sind oder Menschen, wir machen alles gleich. Vielleicht das offensichtlichste Experiment, das so richtig ein schwerer Schlag irgendwie gegen den Behaviorismus ist, geht eben auch mit Reizreaktion und geht mit Hühnern sogar schon. Man hat 2 Flächen, irgendwie mit Papier am Boden ausgelegt, Fußboden ist gefärbt. Die eine Fläche ist weiß, die andere Fläche ist hellgrau. Und es ist so, dass die Tiere nur auf der hellgrauen Fläche Futter kriegen. Auf der weißen, wenn sie sind, kriegen sie nichts. Was natürlich dazu führt, dass die, wenn sie, insbesondere wenn sie hungrig sind, sich auf die hellgraue Fläche stürzen. Jetzt nimmt man die Tiere raus in eine andere Situation, hat einen Boden mit zwei anderen Farben, nämlich mit hellgrau und ganz dunkelgrau, der schwarz. Man tut noch nichts. Man schaut, was die jetzt, wo die jetzt hingehen, in der Hoffnung, dass sie möglichst Futter kriegen. Und es ist nicht völlig eindeutig, aber es ist offensichtlich signifikant in den Experimenten, die gehen in die schwarze Fläche. Das passt nicht zum Behaviorismus. Im Behaviorismus müssten sie einfach den gleichen Reiz, den sie vorher gekriegt haben, wo sie wissen, darauf gibt es Futter, den müssten sie anstreben, das heißt, müssen in die hellgraue Fläche gehen. Und was die Viecher gemacht haben, ist, sie haben offensichtlich ein Konzept entwickelt, dunklere Farbe heißt Futter. Noch dunklere Farbe heißt vielleicht noch mehr Futter, gehen wir dahin. Und das ist was, das es einfach nicht gibt im Behaviorismus. Ja? Das ist einfach was völlig Neues. Es ist ein Konzept entstanden. Und bei Hühnern ist das nicht ganz so einfach, aber bei Menschen ist es sehr deutlich zu beobachten. Und da sieht man sozusagen die Grundidee, die hinterm Kognitivismus steckt. Das heißt, wir haben es mit Erkenntnissen zu tun und mit Wissen, das gebildet wird. Und da sind wir natürlich auf einer vollkommen anderen Ebene jetzt. Wir haben Begriffsbildung, Conception, wir haben Wahrnehmung, das hatten wir vorher auch, es werden Dinge wahrgenommen, aber die Frage ist natürlich, dass die Wahrnehmung eben gefiltert wird, also oder subjektiv sein kann. Wir haben das Wiedererkennen von Dingen und wir haben Schlussfolgern. Das heißt, Denk- und Verarbeitungsprozesse des Individuums, die natürlich beim Menschen stärker ausgeprägt sind als beim Schimpansen und beim Schimpansen stärker ausgeprägt sind als beim Huhn zum Beispiel. Das bedeutet, Lernen ist jetzt was ganz anderes, das ist jetzt nicht mehr ein Reizreaktionsschema, das man einfach misst, wie häufig das auftritt, sondern es ist wirklich ein Prozess, der externe Reize, externes Informationsangebot verarbeitet in Wissen, das intern in dem Wesen dann letztlich drin ist. Jetzt ist es schwierig, sozusagen moderne Theoretiker des Kognitivismus zu finden. Wenn man da nachschaut, ist es meistens so, dass die genauso gut auch schon der nächsten Schule, im nächsten Kapitel dem Konstruktivismus zugeordnet werden können. Das hat auch gute Gründe. Insofern eindeutig kognitivistisch sind die Arbeiten, die ich jetzt gerade vorher erklärt habe, also insbesondere die Gestalttheoretiker. Ich habe jetzt ein paar andere Leute, die finde ich auch sehr gut da dazu passen und man sich sehr gut vorstellen kann, was Kognitivismus heißt, die aber wie gesagt schon fast wieder darüber rausgehen und deswegen, wenn Sie jetzt irgendwie Tabellen finden, finden Sie die Namen manchmal schon unter Konstruktivismus eingeteilt und nicht mehr unter Kognitivismus. Aber da ist es einfach schwer. Die Autoren selber, die weigern sich in der Regel, sich dazu ordnen zu lassen und sind in vielen Fällen auch nicht mehr zu fragen. Ja, Jean Piaget, ein ganz bekannter französischer Entwicklungspsychologe, der hat sich im Wesentlichen damit befasst, wie Kinder sozusagen lernen, wie das Verhalten von Kindern sich verändert. Und der hat jetzt eine vollkommen andere Theorie, wie intelligentes Verhalten funktioniert. Und zwar sagt er, es ist im Prinzip ein Anpassungsmechanismus des Organismus, um das Überleben zu sichern. Also so ein bisschen fern mit Darwinschen Selektionstheorien verwandt. Wir versuchen also sozusagen fit for survival zu sein. Das bedeutet, dass die Umgebung verändert sich, unser Organismus verändert sich auch. Wir werden als Kinder bekommen wir zunehmend weitere kognitive Fähigkeiten. Wenn wir älter werden, kann es an manchen Stellen können auch bestimmte Fähigkeiten dann wieder abgebaut werden. Das heißt, das verändert sich alles und unser kognitives System sozusagen versucht fortlaufend sich dort anzupassen und das beste Überleben des Organismus in dieser Situation sicherzustellen. Und dazu arbeiten wir mit bestimmten schon Dingen, die so ähnlich sind wie Reizreaktionsverbindungen, nämlich sogenannte Schemata. Also wenn man jetzt an ein Baby denkt zum Beispiel, dann hat es am Anfang ganz wenige Schemata. Das kann am Anfang eigentlich fast gar nichts, außer im Wesentlichen vielleicht irgendwie ein paar Geräusche von sich geben oder kann auch nicht mehr seinen Kopf halten, kann auch nicht wirklich schauen. Und es kommen dann so Schritte nacheinander, wo das Baby eben immer neue Schemata entwickelt, zum Beispiel nach was zu greifen. Das heißt, wenn man ein Baby hat, ist das ein ganz entscheidender Moment, wo das erste Mal irgendwas festhalten kann, irgendwas greifen kann. Das ist ein relativ komplizierter Vorgang und das ist das Entwickeln eines neuen Schemas, das ist ein Lernvorgang. Wobei es da verschiedene, also so eine Manifestation von dem Schema nennt man dort Inhalt oder Content und da gibt es zwei verschiedene, das Greifen ist einfach, das ist offen zu erkennen, aber es gibt auch Schemata, die sich nicht nach außen zunächst mal äußern, die also bloß im sozusagen in der Gedankenwelt des Kindes passieren. Das merkt man zum Beispiel, wenn die lesen, wenn die Sprache lernen, dass sie eine ganze Zeit lang einfach bloß aufnehmen und offensichtlich tatsächlich irgendwie Konzepte bilden, aber so richtig merken tut man es eben nur in manchen Situationen, wenn sie was verstehen oder insbesondere, wenn sie dann anfangen, selber was zu sagen. Und da ist eine ganze Zeit, wo eben offensichtlich Konzepte gebildet werden, die man nicht direkt sieht. Wenn man das theoretisch noch ein bisschen weiter aufbauen will und was auch interessant ist für Lernanwendungen, dann kann ich sagen, also so ein Organismus hat also eine bestimmte Struktur, eine kognitive Struktur, das sind die Schemata, die ihm zur Verfügung stehen. Und jetzt habe ich zwei Hauptmechanismen. Das eine ist, wenn jetzt eine neue Erfahrung passiert, dann kann ich versuchen, die mit den Schemata, die ich habe, zu integrieren, die dort einzubauen. Und sozusagen meine Welt sozusagen zu vervollständigen. Das ist auch eine gewisse Form vielleicht von Lernen, aber eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was an Wissen da ist zunächst mal. Aber das nennt sich Assimilation. Das heißt, ich nehme Wissen auf, nehme Erfahrungen auf und integriere die in das Schemata, in die Schemata, die ich habe, und versuche die damit sozusagen abzusichern. Interessant ist der gegenläufige Prozess, nämlich Akkommodation. Wenn ich mit einer Erfahrung konfrontiert werde, die nicht so leicht in mein Schema zu integrieren ist, wo bestimmte Dinge passieren, die ich mir vorher nicht erklären konnte, die mit meinem bisherigen Wissen, der Menge der Schemata nicht zusammenpassen. In dem Fall fange ich an, meine kognitive Struktur zu verändern und das ist der Lernprozess, dass ich ein neues Schema aufbaue und ein anderes Schema modifiziere. Also wenn wir jetzt bei dem Baby wieder bleiben, 4 Monate alt, wenn man dem eine Rassel gibt, dann ist das bekannte Schema, dass es die Rassel greifen kann. Das hat es bis dahin gelernt. Und zunächst mal ist die Rassel etwas, was man greifen kann. Jetzt macht die Rassel aber das, was, wofür sie da ist, nämlich rasseln, wenn man sie greift. Und das dauert eine gewisse Zeit, bis die Kinder sozusagen den Zusammenhang begreifen, dass das Ding nicht bloß zu greifen, sondern zu bewegen, dass das dazu führt, dass das ein Geräusch macht. Und das ist ein Akkommodationsprozess. Also zunächst mal Assimilation heißt einfach, kann ich greifen. Es geht mit meinem alten Schema. Aber jetzt passiert was Neues, es rasselt. Und dieses Konzept, dass ich bestimmte Dinge schütteln kann und die machen dann ein Geräusch, das ist ein neues Konzept, das man dann entwickelt. Man sieht dann auch, dass die Kinder zum Teil auch versuchen, andere Sachen zu schütteln und feststellen, dass manche das nicht tun und manche tun es. Und wenn sie mal feststellen, dass das richtig rasselt, dann hören sie überhaupt nicht mehr auf. Also das sind Prozesse, wo wirklich versucht wird, ein neues Schema zu etablieren. Und die Grundidee ist, dass wir sozusagen immer versuchen, im Gleichgewicht mit unserer Umgebung zu leben, indem wir abwechselnd Assimilation und Akkommodation betreiben, indem wir alles das, was wir einordnen können, einordnen und da, wo wir eben sozusagen in diesen aufregenden Zustand kommen, dass wir Dinge nicht einordnen können, versuchen wir neue Schemata zu entwickeln, bis wir wieder den Zustand erreicht haben, dass wir alles assimilieren können, was um uns herum passiert. Das muss ich jetzt vielleicht nicht im allerletzten Detail durchgehen, aber es ist ein denke ich, gerade wenn man jetzt über Piaget redet, einfach eine vielleicht die Hauptleistung so irgendwie oder das, was am bekanntesten ist, dass das eben wirklich sehr, sehr detailliert ausgearbeitet wurde, was genau an Fertigkeiten und Schemata eben in welchem Alter besteht. Und man kann jetzt wirklich die geistigen Fähigkeiten sozusagen im Zeitraum von der Geburt bis irgendwie 14, 15 Jahre alt in so Phasen aufteilen. Das stimmt, glaube ich, nach neuesten Erkenntnissen auch nicht mehr alles komplett, was da steht. Also gerade hier drüben in unserem schönen Schweinchenbau habe ich gerade gehört von Experimenten, wo man gerade versucht, ganz elementare Dinge daraus genauer zu untersuchen und die sind nicht mehr ganz so, wie es Piaget aufgeschrieben hat. Aber die grobe Struktur ist schon interessant. Wir haben also in den ersten 2 Jahren haben wir keine Sprache, keine Begriffe. Wir haben sozusagen bloß sowas wie ein Hier und Jetzt. Und Vergangenheit, Zukunft spielen alle keine Rolle. Insbesondere ist es so, dass Gegenstände, laut Piaget, nicht existieren, wenn man sie nicht direkt zugänglich hat. Also das ist ein wichtiges Wort dabei, ist diese Objektpermanenz. Also wenn man jetzt irgendwie einen Ball hat und der fällt irgendwie aus dem Sichtbereich raus von dem Kind, zum Beispiel rutscht hinter irgendwie ein Sofa oder so, dann ist er weg. Wird nicht mehr danach gesucht, in der Altersstufe. Das Kind vermutet nicht, dass der Ball da ist. Behauptet jedenfalls Piaget, also wie gesagt, ich habe gerade mit einer Doktorandin drüben aus der Psychologie geredet, die mit so Eye-Trackern an Babys experimentiert und die feststellt, dass das vielleicht doch eben nicht ganz so ist, dass die Kinder sehr wohl auch schon sehr früh im Alter verschwundenen Objekten irgendwie versuchen nachzuschauen, wo die jetzt eigentlich geblieben sind. Also schon so eine Idee haben, dass das Ding weiter existieren müsste. Aber das ist ja da auch mit 2 Jahren dann auch wirklich so, dass man Objektpermanenz hat. Ja, und Sie sehen, es gibt dann verschiedene Stufen des Denkens. Zuerst mal einfache Konzepte, also das sogenannte transduktive Schließen. Das heißt irgendwie, da ist was, das hat 4 Beine und ist groß, also das ist eine Kuh. Da ist noch was, das hat auch 4 Beine und ist groß, das ist auch eine Kuh. Ist es vielleicht nicht, es ist ein Pferd, aber zunächst mal ist Kuh schon mal eine gute Annäherung sozusagen. Und das ist die, kennen Sie bestimmt mit kleinen Kindern, wenn Sie mit denen zu tun haben, dass das eine ganze Zeit lang so ist, dass Begriffe eben in der groben Art und Weise verwendet werden. Dann gibt es die Ebene des intuitiven Denkens, da sind aber bestimmte Konzepte immer noch nicht dabei. Also ein klassisches Experiment wäre, Flüssigkeit in einen Behälter zu kippen, die gleiche Flüssigkeit in einen schmalen, hohen oder in einen breiten, flachen Behälter zu kippen. Das wäre so ein Erhaltungsprinzip und in der Ebene kann man, oder in der Entwicklungsstufe kann man das nicht erkennen. Das heißt, da wird immer der höhere Behälter für das gehalten, wo mehr drin ist. Und Erhaltungsprinzip wäre also dann schon auf der Kippe eben dann so 6-7 Jahre zu konkreten Operationen dann, wo man zwar komplexe Aufgaben schon lösen kann, aber nicht abstrahieren kann dabei und erst so ab 11 Jahren hat schon was damit zu tun, dass man da ins Gymnasium kommt vermutlich, ist dann die Ebene, wo man logisch denken einführt und wirklich abstrahieren kann, hypothetische Situationen durchdenken kann. Das ist natürlich auch was vollkommen Neues, dass man sozusagen, im Vergleich zu dem, was wir vorher mit Behaviorismus angeschaut haben, dass man so fein differenziert und sagt, in bestimmten Situationen, wenn wir einen Lerner haben, der eine bestimmte Gruppe zugeordnet ist, dann kann der dieses und jenes. Das heißt für uns, wenn wir ein Lernsystem entwickeln, das natürlich ein Riesenunterschied ist, ob ich ein System jetzt für 4-Jährige oder 6-Jährige mache oder ob ich ein System für 15-Jährige und älter, also sozusagen mental vollentwickelte Menschen mache. Da muss ich also ganz genau aufpassen, was jetzt bei den Behavioristen gar nicht so wirklich existieren würde. Wenn man noch weiter jetzt die Konsequenzen versucht zu ziehen, was heißt das jetzt für die Lernerfahrung, die wir entwerfen, wenn wir ein System bauen, wenn man da optimale Bedingungen erzeugen will? Also das Erste ist, diese Information, die man vermitteln will, die muss vertraut sein, insofern, als wir sie zunächst mal assimilieren können müssen. Also wenn das jetzt was ganz Fremdes ist, was nicht anschließt an unsere vorhandenen Schemata, an unsere vorhandene Erfahrung, unser Wissen, dann werden wir damit einfach nichts anfangen können. Dann können wir uns darin nicht orientieren. Das heißt, die muss zunächst mal vertraut sein. Andererseits, damit Lernvorgänge passieren, darf es eben nicht bei Assimilation bleiben, sondern sie muss von dem bestehenden Wissen abweichen. Es muss also irgendeine neue Information dabei sein, um Akkommodation überhaupt zu erzeugen. Das bedeutet, Lernen passiert an der Stelle, wo wir was haben, was wir uns nicht erklären können. Wo vielleicht unsere vorhandenen Problemlösungsversuche oder Erklärungsversuche scheitern. Und das ist natürlich ein relativ großes Problem, weil das in letzter Konsequenz heißt, dass wir nur durch Versagen lernen können. Learning depends on failure. Was natürlich schwierig ist, weil das zunächst mal frustrierend sein kann, weil es auch einfach schwierig ist, sozusagen die Fehlersituation richtig zu klassifizieren. Das heißt, es ist eine ziemlich große Kunst, diese Lernerfahrungen so auszurichten, dass sie gerade den richtigen Grad an Herausforderung haben. Das bedeutet in letzter Konsequenz, nachdem jeder ein anderes Vorwissen hat, jedes Individuum anders ist, kulturelle Unterschiede bestehen, Altersunterschiede bestehen, dass das Lernen angepasst muss, sein muss an den Lerner. Es muss sozusagen maßgeschneidert sein für die lernende Person. Und das bedeutet auch, dass, wenn man jetzt konsequent nach so einem kognitiven Rahmen vorgeht, dass es eigentlich ein individueller Tutor sozusagen, ein individueller Lehrer für einen Schüler sein muss. Was jetzt, sagen wir, in der Schule relativ schwer zu realisieren ist. Aber Lernvorgänge optimal nach diesem Schema passieren wirklich in der One-to-One-Situation, was, denke ich mal, auch bestätigen kann. Ja, vielleicht nochmal ganz schnell zur Abrundung. Zwei andere Leute, das bei dem Piaget habe ich mich jetzt hier aufgehalten, aber das ist auch recht interessant. Aber bloß, da müsst ihr noch ein paar Namen gehört haben. Das eine, Jerome Bruner, der eine ähnliche Theorie eigentlich irgendwo aufstellt, in der es um Kategorisierung geht. Also wir bauen uns nicht Schemata in dem Fall, sondern Kategorien. Wir beobachten Attribute von Objekten und Ereignissen und bauen uns als Kombinationen dieser Attribute und so gewissen Bereichen, wo wir sagen, die sind tolerierbar, um jetzt eine Kuh zum Beispiel zu sein. Bestimmte Attribute muss bestimmte Farben haben, bestimmte Größe und so weiter, bestimmte Formen. Da bauen wir uns unsere Kategorisierung, und Konzepterwerb heißt sozusagen die Regeln zu lernen, wie wir Dinge kategorisieren. Und da sieht man auch, dass wir im Prinzip auch so einen Transformationsprozess haben, aber in dem Fall ist es mehr sozusagen auf die Aktion schon bezogen, sind wir also schon ein bisschen noch weiter Richtung Konstruktivismus. Wir eignen uns neue Informationen an und versuchen die fortlaufend, die Informationen, die wir haben, so zu transformieren, dass wir neue Aufgaben damit lösen können. Unsere Konzepte werden immer so umgebaut, dass wir neue Aufgaben lösen können, und dann versuchen wir zu bewerten, ob das tatsächlich zum Erfolg geführt hat. Wir befinden uns also in einer laufenden, so einer Rückkopplungsschleife beim Lernen, wo wir unsere Konzepte immer wieder umbauen, ob sie in der aktuellen Situation passen. Ja, der gute Mann hat auch noch eine Reihe anderer Dinge gemacht, die wir dann wieder treffen werden an anderen Stellen, insbesondere ganz konkrete Instruktionstheorien auch aufgestellt. Ja, und ein Mann, den ich am Schluss jetzt dieser einen Vorlesung stellen will, weil der auch, denke ich, eine ganz schöne Zusammenfassung irgendwie mit, zumindest mit diesem Teil seiner Arbeit gibt, Robert Gagnier, der, wir sind jetzt, wie Sie sehen, auch in den Jahreszahlen schon ziemlich bei ganz aktuellen Leuten dabei, der hat so ein bisschen, zumindest in einem Papier, die Theorie aufgestellt, dass es eben Stufen des Lernens gibt, die jeweils auch für die verschiedenen Lerntheorien angemessen sind. Das heißt, es gibt bestimmte Lernvorgänge ganz einfacher Art, bei denen passt es sehr wohl, einfach mit Konditionierung zu arbeiten oder mit Reiz-Reaktions-Assoziation. Ganz einfache Faktenlernvorgänge, bei denen funktioniert das. Je komplexer sozusagen unsere Aufgaben werden, die wir haben, umso weiter müssen wir uns bewegen in diesen Theorien des Lernens. Also umso komplexer werden auch die Modelle, die wir uns von unserem Lernvorgang, von unserem Bewusstsein auch machen müssen. Das heißt, in dem Moment, wo wir zum Beispiel Konzepte lernen, Generalisierung, Klassen, Kategorien, sind wir an einer Ebene, wo eben das klassische behavioristische Modell einfach nicht mehr trägt. Bestimmte Experimente kann man erklären mit Behaviorismus, bestimmtes Lernverhalten kann man erklären, bestimmtes Lernverhalten, da kann es auch ausreichend sein, dafür behavioristisch dran zu gehen, aber bei Konzepten reicht das eben nicht mehr. Und es ist tatsächlich so, dass es auch natürlich Aufgaben gibt, bei denen das Modell, das wir jetzt gerade hatten, nicht mehr vollkommen ausreichend ist, wenn Sie nämlich wirklich komplexe Probleme lösen müssen. Also wenn Sie wirklich vor einer neuen Aufgabe stehen und aus dem gesamten Vorwissen eine komplett neue Lösung irgendwie erfinden müssen, eine Gesetzmäßigkeit, die herausfinden müssen, die da ist, die vorher eben nicht klar zu erkennen war, da ist mit allen diesen Dingen, mit den Schemata und Assimilation, Akkommodation, ist da auch noch nicht so wirklich alles hundertprozentig zu erklären. Das heißt, fürs Problemlösen braucht man auch im gewissen Sinn sozusagen noch einen anderen Ansatz, wie wir das wirklich verstehen können, was Menschen da eigentlich machen. Also wie gesagt, so ein bisschen versucht es auch zu verheiraten, dass diese Theorien, obwohl sie sich so widerstreitend irgendwie dargestellt haben, dass die schon alle irgendwo auch ihren Platz haben und dass man deswegen auch nicht alles, was jetzt die Behavioristen an Beobachtungen gemacht haben, gleich wegschmeißen muss, bloß weil es ein Behaviorist gemacht hat. Da sind schon eine Menge interessante Zusammenhänge auch dabei. Ja, das soll es für heute sein. Nächste Woche möchte ich dann natürlich in das nächste Thema da einsteigen, das von den drei Lerntheorien fehlt, der Konstruktivismus, was eine ganz moderne und ganz spannende Angelegenheit ist. Dankeschön.